Ja, der König des Nordens, Teil 2. Im ersten Teil haben wir diesen Kampf zwischen Nord- und Südkönig als Merismus besprochen und wie Ideologien, gegensätzliche Ideologien in die Welt gesetzt werden und die Menschheit wie Schafe in eine Richtung gedrängt werden, damit sie das gleiche Gedankengut entwickeln. Sehr interessant, dass in Offenbarung sagt es, und die Welt ging verwundert dem Tier nach. Jetzt im Englischen steht geschrieben, and the whole world wandered after the beast. Und wandered kann auch hinterher gehen, aber es ist mit einem O. Es geht also um das Gedankengut. Die Menschheit muss ein einheitliches Gedankengut entwickeln, das den Gedanken des Königs des Nordens entspricht und im Gegensatz steht zu dem des Volkes Gottes. Es kommt ein enormer Konflikt. Und wie weit der Gegner bereit ist zu gehen, ist einfach unglaublich. Unglaublich. Wie weit er geht, um sein falsches System auf die Beine zu bringen und in die Welt zu stellen, sodass die ganze Menschheit in die Irre geführt wird und eine Lüge glaubt, ist einfach unvorstellbar. Und wenn ich denke, wie lange die Menschheit schon ringt mit diesen Gedanken, ist es einfach. Ich kann es kaum beschreiben. Können wir schauen, wie es weitergeht. Die Zeit des Endes. Daniel 11, 40 bis 45. Und zur Zeit des Endes. Und Daniel gibt uns genau, wann die Zeit des Endes beginnt. Wir lesen es in Daniel Kapitel 12. Es ist dann, wann die Macht des ersten Tieres politisch zu Ende kommt, am Ende der 1260 Tagen. Mit anderen Worten, wir haben ein Datum 1798, als die politische Macht des Papsttums beendet wurde. Nicht seine kirchliche Macht. Er verlor nicht seine Frau Status, sondern nur sein Horn- oder Tierstatus. Es empfing eine tödliche Wunde. Also zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Also für eine Weile sieht es aus, als ob der König des Nordens und seine Ideologie irgendwie beiseite gelegt werden und der König des Südens oder seine Ideologie, für die er steht, die Welt beherrscht. Und dann sagt die Bibel, kommt der König des Nordens, wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Was sind also die Waffen, die der König des Nordens gebraucht? Er gebraucht militärische Macht, Wagen und Reiter. Aber er gebraucht auch ökonomische Macht. Denn Schiffe steht für die Ökonomie, wie wir gleich sehen werden. Also er hat nicht nur, so wie der typische König Babylon, Tyrus eingenommen hat, und Tyrus steht für die Ökonomie, er hat die eingeschachert und hat sie im Griff und unter seiner Fahne. Genauso am Ende wird er diese Macht gebrauchen in seinem Kampf gegen die anderen Ideologien. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Das müssen wir typologisch sehen. Wir können das nicht buchstäblich sehen, denn die Länder, die hier oft genannt werden, existieren gar nicht mehr. Es geht also um eine Ideologie. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Schrecklicher, schrecklicher Satz. Wobei vieles stürzen wird oder übersetzt, viele straucheln werden. Gottes Volk, hält euch an die Bibel. Nicht zu viel die Ideologien der Welt studieren. Nicht euch durch die Medien in ein Gedankengut hereintreiben lassen, wo ihr den Halt zu Gott verliert. Viele, auch unter uns, werden straucheln. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom, Moab und die Besten der Söhne Ammons. Das ist eine fantastische Verheißung. Und die Bibel ist so fein. Wer sind denn die hier als Überbleibsel beschrieben werden? Es ist Edom. Und Edom waren die Nachkommen, Ahnen von Esau. War also verbunden. Die sind da draußen, aber sie hatten eine Verbindung mit dem Volk Gottes. Moab. Hatten die eine Verbindung mit dem Volk Gottes? Die Moabiten. Ja, durch Lot. Sie hatten eine Verbindung. Sie sind da draußen. Schreckliche Dinge sind da passiert, um das Volk Moab zustande zu bringen. Aber da war eine Verbindung, ein Faden. Ammon? Auch. Ahnen Abrahams. Also, da wird ein Überbleibsel sein, aber es kommt von der ganzen Welt. Auch wenn sie abtrünnig waren. Daniel 11, Vers 40 bis 45. Und er wird seine Hand an die Länder legen, und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Also die Ideologie, die für Ägypten steht, wird überrollt werden. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libya und Kuschiten, die Elberfelder sagt Äthiopia, die King James sagt auch Äthiopia, werden in seinem Gefolge sein. Das heißt, er wird sämtliche ökonomischen Mächte in seine Macht hineinbringen und er wird die Vollheit der Ideologie überwältigen, die zusammenhängt mit dem des Königs des Südens. Mit allen anderen Worten, Säkularismus, Existenzialismus, Evolutionismus, alles, was Gott ablehnt und ihn beiseite legt, das hat ja nicht mit Anbetung zu tun, sondern mit Auflehnung. Das wird beseitigt. Und der Gedankengut wird sein, wir gehen für die moralische Sicht des Königs des Nordens. Jetzt faszinierend, hier haben wir auch einen Morismus, denn die Libyer, die sind da im Norden von dem ägyptischen Bereich, genau nebenan. Ihr wisst ja, wo das geografisch liegt. Und die Äthiopier, das war der südlichste Bereich. Das heißt, die Extremen der Ideologie, der ägyptischen Ideologie, der menschlich gesinnten Ideologien, die werden sich ihm auch anschließen. Sie werden in seinem Gefolge sein. Englisch sagt, at his heel. Sie laufen ihm zu Fersen, wie Hündchen hinterher. Was für eine Macht hat der, dass der sämtliche Ideologien an sich reißt? Und wenn ihr es nicht glaubt, dann könnt ihr ja nur schauen, was der Papst vor kurzem gemacht hat bei seinem Assisi. Hat er nicht die Atheisten eingeladen? Hat er nicht diese Ideologie für sich beansprucht? Natürlich hat er. Daniel 11, Vers 40 und 45, aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Dieser mächtige König, der die Ideologien der Welt beherrscht, der hinter ihm den Drachen hat, hat Angst vor jemanden? Er wird erschrecken über Gerüchte von Osten und von Norden und wird mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Wir werden gleich sehen, dass diese Gerüchte sind eine Botschaft, die die Welt hineingeht. Und zwar eine Drei-Engel-Botschaft, die ihn zum Zittern bringt. Und er wird sie versuchen zu vernichten. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen den Meeren, und die Schlachter sagt hier, und dem Berg der heiligen Zierde. Dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Niemand wird ihm helfen. Wer wird ihn vernichten? Gott selber, der Stein, der nicht durch Menschenhände rausgeschnitten wurde, der kommt und er vernichtet ihn. Faszinierend. Aber das Wort und stört mich da. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen den Meeren und dem Berg der heiligen Zierde. Wir schauen uns ein paar andere Übersetzungen an. Wir haben jetzt hier die New International Version mal ins Deutsch übersetzt, damit ihr seht, was die sagt. Er wird seine Königszelte zwischen den Meeren beim herrlichen heiligen Berg aufschlagen. Jetzt der herrliche heilige Berg ist natürlich Gottes Volk. Also er kommt bis nah ran an Gottes Volk. Er wird sein Zelt, sein Tabernakel aufstellen beim heiligen Berg. New King James sagt, und er wird seine Palastzelte zwischen den Meeren und dem herrlichen heiligen Berg aufpflanzen. Also hier wird er ihn aufpflanzen und da auch. Und King James, und er wird seine Palastzelte zwischen den Meeren in dem herrlichen heiligen Berg aufpflanzen. Dieser Text, so wie er da steht, der bringt mich zum Zittern. Und ich habe die Befürchtung, dass die King James recht hat. Und das ist für mich schauerlich. Das heißt, dass seine Ideologie auch einen Platz findet, wo? In dem Volk Gottes. Möge der Herr uns behüten, dass wir nicht diese Ideologie, diese Einheitsideologie des Königs des Nordens in unseren Reihen aufnehmen. Mögen wir fernbleiben von der Ökumene und deren Gedankengut der Einheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gottes Volk so dumm wäre, diese Ideologie aufzunehmen. Oder kann ich? Lass es mal da. King James, hast du recht? Hast du recht? Daniel 11,40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Geschichte. Der General Berthier im Auftrag von Napoleon kommt und nimmt den Papst gefangen, nimmt die Gebiete in Anspruch. Und er vernichtet das päpstliche, säkuläre Regierungssystem. 1798 betrat Berthier Rom, beendete die päpstliche Regierung und setzte eine weltliche ein. Und der Staat wird weggenommen und ein säkulärer Staat wird zustande gebracht. Also wir haben jetzt einen säkulären Staat und dieser päpstliche, religiös-politische ist beseitigt. Aber nicht die Kirche. Nicht verwirren mit der Frau. Die Frau stirbt nicht. Das Tier kriegt eine tödliche Wunde. Das politische System. Jetzt bin ich fasziniert, um zu lesen, was die Freimaurer schreiben über Napoleon. Ja, aber ich muss ja vorsichtig sein, was ich sage. Also lasse ich die reden. Die Grand Loge selber wird uns erzählen, wie das mit Napoleon stand. Und in meinen vorigen Vorträgen, ich will ja hier nicht auf dem Grund und Boden der Verschwörungstheorien rumtrampeln, sondern eher nur Tatsachen bringen, die mit Verschwörung überhaupt gar nichts zu tun haben. Also lass die Grand Loge selber reden. Napoleon and Freemasonry. War er ein Freimaurer oder war er nicht ein Freimaurer? Könnt ihr das bitte beantworten? Es kommt von denen. Da unten steht geschrieben Freemasonry selber. Die Frage, ob Bonaparte Freimaurer war oder nicht, ist nie entschieden worden. Nach Gerüchten wurde er auf Malta Freimaurer. Andere Autoren vermuten, er sei bloß historisch unterwiesen worden. Sicher ist nur, dass er die Einrichtung wohlgesonnen war und sie geschickt für seine Zwecke gebrauchte. Hier schreiben sie aber, die Hinweise für eine Freimaurerweihe Napoleons vor seiner Annahme des Kaisertitels sind überwältigend. Also er war Freimaurer. In Englisch sagt man, the proof of the pudding is in the eating. Also wir müssen schauen, was hat er denn eigentlich gemacht? Was hat er gemacht? Hier lesen wir weiter bei der Grand Loge. Also Napoleon Bonaparte wurde auf Korsika geboren und in Pariser Militärschulen ausgebildet. Pariser Militärschulen. Wer hatte denn die eigentlich alle im Griff gehabt vorher? Ich frage nur mal die Frage. Nach der Belagerung Toulons 1793 wurde er zum General gefördert. Er führte seine Truppen an die meisten Länder Europas. 1798 nach Ägypten. Also wer war zu der Zeit sogar der buchstäbliche König Ägyptens? Napoleons. Die Bibel hat solche Feinheiten, das ist so schön. Also hier geht es eigentlich jetzt um eine Ideologie, denn wir sind bei einem Antitypus, aber er war auch buchstäblich der König Ägyptens. Jetzt pass mal auf, was er gründete. Er gründete die Bank von Frankreich, reformierte das Steuersystem, stellte die Kirche wieder her, verbesserte das Bildungssystem und beanspruchte 1804 den Titel Kaiser von Frankreich. Nicht nur das, außer seinen Kriegen, über die wir jetzt nicht zu interessiert sind, hat er auch was mit all seinen Brüdern gemacht. Napoleon wies seinen Brüdern Freimaurerämter zu. Von links nach rechts, Louis wurde 1805 zum Vize-Großmeister ernannt. Jerome war Großmeister des Großorients von Westfalen. Der älteste Bruder Josef wurde im April 1805 zum Tuilerien Palast als Freimaurer aufgenommen und zum Großmeister der Großorients von Frankreich ernannt. Und Lucien war Mitglied im Großorient von Frankreich. Es waren alle Freimaurer. Das ist keine Verschwörung, das ist ein Zitat. Nur damit man nicht durcheinander wird. Jetzt Napoleon und die Juden. Jetzt, das fasziniert mich. Das ist unglaublich. Hier ist das Bild, wo er die Freiheit den Juden wiedergibt. Auch Napoleons Onkel, Kardinal Fesch, äußerte sich ihm gegenüber dazu, dass er den Juden Freiheit geben wollte und er wollte einen Staat für sie errichten. Und er sagte zu ihm, Majestät, ihr wünscht also das Ende der Welt herbei mit euren Gesetzen, die Juden den Katholiken gleichzustellen? Wisst ihr nicht, dass die Heilige Schrift das Weltende für die Zeit voraussagt, wenn die Juden allgemein als Nation anerkannt werden? Hallo? Hallo? Sagt die Bibel das? Sagt die Bibel das? Nein, nirgends sagt die Bibel das. Wessens Ideologie ist denn das? Das ist eine Endzeitideologie, die der König des Nordens in die Welt hineingelegt hat, wo zig Millionen Christen sich dran klammern. Und anstatt sich vorzubereiten für die Wiederkunft Christi und an diesem Herzen zu arbeiten, hocken sie vorm Fernseher, um zu schauen, wann in Israel endlich ein Krieg losgeht. Habt ihr das schon mal überlegt? Napoleon beendete das religiöse Schisma und stellte durch das Konkordat von 1801 die katholische Kirche in Frankreich wieder her. Er gewährte den protestantischen Sekten Glaubensfreiheit und Gleichstellung und erklärte Frankreich zum Heimatland der Juden. Als sich herausgestellt hatte, dass er ihnen in Palästina keine nationale Heimat errichten könnte. Der Code Napoleon schuf Gleichheit vor dem Gesetz, betonte die Heiligkeit der Familie. Die Gerichtshöfe wurden säkularisiert. Ist ja toll. Danke, Napoleon. Er hat das ganze moderne System der Welt heute zustande gebracht. Das ganze System, so wie es in Amerika ist, so wie es in freien Ländern ist, wir haben es Napoleon zu bedanken. Aber was, wenn es nur ein hegelischer Schachzug ist, um endgültig durch diese Freiheit zu erlauben, so viel Chaos in die Welt hineinzubringen, bis die Menschheit ruft, Hilfe, König des Nordens, wir brauchen doch eine Moralität, wir können doch nicht so gottlos weiterleben. Frag nur. Wir schauen, wie es weitergeht. Ja, etwas ganz Unbekanntes. Das kommt von den napoleonischen Instituten. Das sind also nicht irgendwelche Zitate aus der Luft gegriffen. Das ist reelle Geschichte. Hier nur ein wenig bekanntes, aber bemerkenswertes Ereignis. Als die französischen Truppen in Palästina waren und die Stadt Acre belagerten, hatte Napoleon bereits eine Proklamation vorbereitet, um Palästina zu einem unabhängigen jüdischen Staat zu machen. Es war das Eingreifen der Briten, das ihnen einen Strich durch die Rechnung machte. Und dieses Proklamat war ab 20. April 1799. Also faszinierend. Er wollte einen jüdischen Staat aufrichten, aber die Juden mussten 150 Jahre länger warten, bis es zustande kam. Das Interessante ist, wer wäre dann gekommen, wenn Napoleon das 150 Jahre früher geschafft hätte? Da waren ja keine Juden in Palästina. Die mussten ja erst in der Welt gesammelt werden und dahin gebracht werden. Denn es waren ja die Araber, die da wohnten und lebten. Ist es nicht so? Also man brauchte ein bisschen Zeit, wenn man so einen ideologischen Schachzug zustande bringen möchte, dann muss man auch die Umstände so beherrschen, dass dieses Volk auch wirklich dahin zieht. Ich bin auf gefährlichem Boden, aber ich mache trotzdem weiter. Also es war Napoleon, der gesagt hat, wir machen einen neuen Staat. 118 Jahre später sollten die Briten die Balfour-Erklärung herausgeben, die ein jüdisches Heimatland forderte, und 31 Jahre darauf wurde Israel im Jahr 1948 schließlich von der Volksversammlung der Vereinten Nationen als souveräner Staat anerkannt. Es kann gut sein, dass Napoleons verfrühte Ankündigung an jenen ersten Passatag 1799 für die Gründung des Staates Israel eine wichtige Rolle spielte. Am 16. August 1800 erklärte Napoleon, wäre ich Regent der jüdischen Nation, so würde ich Salomos Tempel wieder aufbauen. Faszinierend. Napoleon wollte den Tempel bauen. Ihr wisst natürlich, dass die Welt durch die Reformation geprägt war mit einer Ideologie, dass das Papsttum Antichrist ist und dass der Antichrist in Rom sitzt, wo er sitzt, auf seinem päpstlichen Stuhl in der Gemeinde, in der Christenkirche und behauptet, dass er Gott ist. Und dass seine Ideologie Christus zunichte macht. Und diese Ideologie war in der ganzen Welt verbreitet. Und das Papsttum kann doch nicht die Welt beherrschen, wenn diese Ideologie, die protestantische Ideologie, die Welt beherrscht. Das ist doch unmöglich. Also was, wenn? Was, wenn wir die Welt säkularisieren? Was, wenn wir diese geistlichen, biblischen Ansichten verschwinden lassen durch den Säkularismus und den Materialismus und den was für auch einen Ismus? Bis dass die Welt sagt, wir können ohne Moralität nicht so weitergehen. Und was, wenn bis dann der Protestantismus seine Weltanschauung von einer Wiederkunft und einem Reich Gottes, das durch Christus regiert wird, wenn das umgebastelt werden kann, damit sie nicht schauen auf ein himmlisches Reich, sondern ein irdisches, israelitisches Reich in ihrer Büchse. Wäre das nicht toll für den König des Nordens, ja oder nein? Ich denke, er wäre begeistert. Und dann lässt er die Welt ideologisch, religiös, ökonomisch total in den Chaos zerfallen. Und er stellt sich dann dahin in seinem Superman-Outfit mit rotem Hut und was weiß ich, was er alles anhat und sagt, ja, wenn ihr auf meine Moralität gehört hättet, dann wäre das alles nicht geschehen. Vielleicht soll ich zum Bundestag gehen und den Leutchen mal erklären, wie sie meine Moralität eine Realität machen können. Ist es möglich? Ich frage nur. Offenbarung 11, Vers 1 bis 4. Die traditionelle Auslegung, die wir haben, es hat ja zu tun mit dieser Zeit der französischen Revolution und diese Ideologieveränderung. Und mir wurde eine Messerute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Wenn etwas gemessen wird, dann wird da ein Urteil ausgesprochen. Die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, den lasst, den werden sie zertreten, die Heidenvölker, 42 Monate lang, die 1260 Tage, Jahre, enden 1798. Und ich will meine zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Also die Bibel hatte nichts zu sagen, als Rom herrschte. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Gehen wir mal zurück zum Napoleon und die islamitische Freimaurerei. Ich habe ja gesagt, der König des Südens kann nicht Islam sein, denn das steht für eine religiöse Ideologie. Und König des Südens Ideologie ist Säkularismus. Das ist, was Napoleon auch reingebracht hat. Die Freimaurerei fand in Ägypten bald nach Napoleons Eroberung im Jahr 1798 Eingang. Ist das nicht faszinierend? Als General Kleber ein französischer Maurer und Oberkommandeur in Napoleons Armee, die Isis-Loge gründete. Die französische Freimaurerei war in Ägypten vorherrschend bis nach der britischen Besetzung 1882 britische Logen aufkamen. Also eine Loge für eine andere Loge, aber Loge bleibt Loge bleibt Loge. Und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Freimaurerei sehr beliebt und viele bedeutende Ägypter waren Maurer. Dazu britische Regenten und Aristokraten aus den Reihen der Besetzer. Die ägyptischen Monarchen von Kedefin Ismail bis zu König Fahd wurden zu Beginn ihrer Regierung zu Ehrengroßmeister ernannt. Also wer hat denn die Freimaurerei, die hinter den Kulissen regierte, denn beherrscht? Wer hat denn die beherrscht? Wo kommen denn alle diese Dinge her? Mit der Weißhaupt jesuitischen Ideologie. Faszinierend. Und darum bin ich ja so fasziniert, dass die neue Regierung in Ägypten gerade von diesem Hintergrund kommt. Oh. Offenbarung 11, Vers 7 und 8. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Also hier kommt eine säkuläre Macht, die gegen Gottes Ideologie steht. Und die kam zustande am Ende der Französischen Revolution. Und somit kam eine neue gottlose Ideologie in die Welt, wo der Verstand alleine diktieren wird, was Moralität ist und nicht das Wort. Diese müssen getötet werden. Die Reformation hat die beiden noch so ein bisschen lebendig gehalten, aber die Reformation verrieselte in den Sand. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt. Das heißt also, was ich begiere, was ich bin, was ich denke, das lebe ich. Ich lasse mir nicht vorschreiben durch das Wort Gottes. Säkularismus, die ägyptische Ideologie. Wer ist Gott, dass ich an ihn denken muss oder ihm gehorchen muss? Und Sodom und Ägypten, ein geistlicher, moralischer Verfall. Raffiniert, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Wir wissen doch, dass er nicht in Sodom und auch nicht in Ägypten gekreuzigt ist. Also es ist die Ideologie, dieses Mindset, dieses Gedankengut, das Christus neu kreuzigt. Grattan Guinness beschreibt so schön, was die Reformation geglaubt hat vom Tempel. Beachten wir, Grattan Guinness war Church of England, Kirche von England, die Anglikaner oder was auch immer. Und er hat gelebt 1887, das ist nicht so lange her, da haben sie das noch geglaubt. Beachten wir, welchen Platz der Mensch der Sünde einnimmt, den Tempel oder das Haus Gottes. Das ist und kann kein jüdischer Tempel sein. Das war die Reformation. Das ist und kann kein jüdischer Tempel sein. Paulus, der diesen Ausdruck in seinem prophetischen Porträt der römischen Macht benutzt, bezieht ihn sowohl im Korinther als auch im Epheserbrief auf die christliche Gemeinde. Im zweiten Korintherbrief von Paulus an Heidenchristen richtet, sagt er, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. In Epheser nennt er die Gemeinde einen heiligen Tempel, eine Wohnung Gottes durch den Geist. Paulus lässt keinen Zweifel, dass für ihn der Tempel Gottes die Gemeinde Christi war. Dies ist der Tempel, in dem er mit prophetischem Auge den Menschen der Bosheit sitzen sah. Es geht hier nicht um eine Person in einem Steintempel, sondern eine Macht in der christlichen Kirche. Reformationslehre. Ach, ist da nicht ein Überbleibsel, dass das auch glauben will? Wo steht die Reformationsbewegung in der Welt heute? Glauben sie das, was die geglaubt haben, oder nicht? Nein, sie warten auf einen buchstäblichen Tempel. Sie haben das Fernglas gerichtet auf Israel. Sie warten auf diesen letzten Konflikt und dann kommt der Tempel und dann kommt der Antichrist. 3,5 Jahre wird er da sein Zinnober machen und dann kommt das wunderbare Reich, wo wir uns nicht bekehren müssen, sondern einfach automatisch in die himmlische Falle fallen. Ist das nicht, was die Welt heute glaubt, ja oder nein? Wessens Ideologie ist denn das? Wo kommt denn diese Ideologie her? Wo ist die denn geboren? Ich sage euch, wo die geboren ist. Die ist in Rom geboren, bei den Jesuiten. Da ist sie geboren und das ist jetzt eine Weltideologie. Also die Ideologie des Säkularismus hinter den Kulissen hat aber auch gleichzeitig eine Ideologie in die Welt gebracht, die eine Gegenideologie gegen die Bibel ist und die dem König im Norden zugunsten steht, denn er ist nicht mehr Antichrist. Und die Protestanten sagen, der Papst, die Lutheraner bei ihrem Konzil, der Papst soll nicht mehr Antichrist genannt werden. Hallo? Wieso soll er nicht mehr Antichrist genannt werden? Also links, erster und zweiter jüdischer Tempel und die Menora für den dritten. Sie sind dabei, vorzubereiten, diesen Tempel zu bauen. Und was passiert in so einem Tempel? Ein Opfersystem. Aber meine Bibel sagt, mein Jesus ist eins für alle Mal geopfert. Er braucht kein Opfersystem, das auf ihn hinweist, denn er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also hier haben wir eine falsche Religion, eine falsche Ideologie. Eine Ideologie, die den König dem Norden zugunste ist, weil er wird jetzt befreit von diesem schrecklichen Titel, Antichrist. 2. Korinther 6, 16, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir, die Gott glauben, die nach seinem Wort leben, das ist der Tempel Gottes, nicht ein Tempel aus Stein. Du willst doch nicht behaupten, dass dieses ganze System von einem buchstäblichen Israel mit einem buchstäblichen jüdischen Volk zustande gebracht wurde, nur um die Menschheit in die Irre zu führen, um die protestantische Ideologie zu vernichten, um die zwei Ölbäume zu töten und die Bibel zunichte zu machen. Du willst doch nicht das behaupten, das ist doch gar nicht möglich. Oder ist es? Aber wir schauen weiter. Auferbaut, Epheser 2, 20 bis 22, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich lese hier die Bibel und diese Bibel sagt genau das Gegenteil der modernen Ideologien. Richtig oder nicht? Oder bin ich hier verrückt geworden? Das sagt doch genau das Gegenteil. Das sagt doch genau das Gegenteil. Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Ist das buchstäblich, wenn wir alle in Ewigkeit da stehen als Säulen? Bitte nicht, dann will ich nicht in den Himmel. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst euch auch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein, was für ein Haus? Geistliches Haus. Das ist die Bibelwahrheit. Das ist, was die Reformation gelehrt hat. Und das ist, was der Überbleibsel auch lehren muss, sonst ist er kein Überbleibsel der Reformation. Ganz einfach. Dann ist er was anderes. Denn ein Überbleibsel ist ein Stück aus demselben Stoff des Vorigen. Wir müssen also die gleiche Ideologie haben. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Ist das deutlich? Das ist biblische Lehre. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Die Versprechen gingen daher über auf die Gemeinschaft der Heiligen, der Christen, die Christus als Erlöser akzeptieren. Und diese ganze andere Ideologie ist eine Schikane, die nur dem Geist des Königs des Nordens dient. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschneidung etwas, sondern eine neue Schöpfung über alle, die nach dieser Regel wandeln, kommen Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Also wer ist das Israel Gottes nach diesen Texten? Das sind doch diejenigen, die an Christus glauben und seine Erlösung. Und es ist ein persönlicher Glauben und nicht ein kollektiver Glauben. Also die Lehre des Dispensationalismus, das christliche Interesse an Jerusalem und Israel ist nicht biblisch. Christen in aller Welt beobachten, was in Israel geschieht. Weshalb? Zum einen, weil sie nach Zeichen für die Wiederkunft Jesu Christi Ausschau halten. Das kommt von ihren eigenen Geschriften hier. The Third Temple. Vielleicht eines der bedeutsamsten Zeichen, auf das sie warten, ist die Wiedererrichtung des heiligen Tempels auf dem Berg Moria. Der dritte Tempel, ja, die Christen warten drauf, aber nicht ich. Wenn Israel morgen früh, wir lesen in der Zeitung, verschwunden ist, geschluckt in die Erde verschwunden ist, wird das die Ideologie der Bibel irgendwie ändern? Oder ist der Antichrist immer noch da? Er sitzt nämlich in Rom. Wenn Rom morgen früh verschwunden ist, dann habe ich echt Probleme. Also die warten auf den Berg Moria und die Wiedereinsetzung alttestamentlicher Opfer. Das ist ja eine Blasphemie. Dann warten sie auf einen Messias, der schon kam. Prophetisch würde daraufhin der Mensch der Sünde, Antichrist, im Tempel erscheinen und alles stoppen, Gebete und Opfer beenden. Dies ist der sogenannte verwüstende Gräuel oder Gräuel der Verwüstung. Ja, das ist nach der ihrer Ideologie. Ist es Ihnen nicht faszinierend, wie er es geschafft hat, diese Ideologie in die Welt hineinzubringen? Und Gershon Shalom, Vorsitzende der Tempelberg Treuen, das ist die wichtigste Organisation in Israel für den Bau des dritten Tempels, äußerte offiziell, eine Netanjahu-Regierung wäre guter Grund zur Hoffnung auf einen neuen Tempelbau. Bei früheren Wahlkämpfen hatte Netanjahu es zu seinem Grundsatz seiner Likud-Partei gemacht, sich als Premierminister dafür einzusetzen, dass der Tempelberg für den jüdischen Gottesdienst geöffnet wird. Die Tempelbergtreuen haben den Eckstein schon bereit liegen. Darüber hinaus hat das Tempelinstitut nun sämtliche Einrichtungen und Priesterkleidungen für den dritten Tempel fertig. Alles ist bereit. Ich war vor kurzem da und ich spazierte da auf dem Tempelberg rum und ich redete in der afrikanischen Sprache Ich will nicht behaupten, dass es die himmlische Sprache ist, aber in der afrikanischen Sprache, und man glaubt, man ist ziemlich sicher, und plötzlich diese drei Leutchen, die hier sitzen, die auch da auf dem Tempelberg waren, Pilger, die waren so begeistert und so freundlich und so lieb, das waren Südafrikaner. Und sie konnten alle Afrikaans reden. Also bin ich froh, ich habe nicht zu viel gesagt. Und hier, diese Bäume hier, die Bäume sterben alle oben. Sind alle am Sterben. Dann habe ich so ein bisschen gefragt, wieso sterben alle diese Bäume? Ja, die Bäume sterben, weil die Juden den ganzen Tempelberg untergraben haben. Und die Wurzeln hängen in der Luft, zum großen Teil. Ja, sie haben ihn schon untergraben. Jetzt wollen wir mal was ganz Faszinierendes lesen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal gelesen haben. Facts of Facts. Ganz sonderliches Buch. In diesem Buch schreibt Benjamin H. Friedman, das ist ein jüdischer Mann, er schreibt über die Juden und er legt eine interessante Geschichte offen. Er stellt fest, dass die gegenwärtigen Juden in Palästina nicht die wahren Nachfahren der Judäer sind, sondern Nachkommen der Kassaren. Wie bitte? Die Juden sind keine Juden? Bitte. In einem Brief vom 10. Oktober 1954 an Dr. David Goldstein, LLD von Boston, Massachusetts, ein Konvertiten zum Katholizismus, also ein Jude, der Katholik wurde, gibt der Autor Benjamin H. Friedman aus New York City faszinierende Einblicke. Und das sind jetzt nicht Theorien, das sind auch nicht Verschwörungen, das sind Tatsachen. Und ihr könnt sie nachlesen im Encyclopedia von den Juden, Jewish Encyclopedia. Ihr könnt nachlesen, ob so ist oder nicht. Benjamin H. Friedman behauptet, das Wort Jude, im Englisch Jew, wurde erst im 18. Jahrhundert in die englische Sprache eingeführt. Vor dem existierte das Wort gar nicht. Und Jesus habe sich nicht als Jude ausgegeben, sondern als Judäer. Da ist das Deutsche viel näher als das englische Jew. Die Deutschen sagen Jude. Und das ist eher von Judäa, als was das Wort Jude ist. Also Jesus war Judäer, nicht Jude. Die Inschrift an Jesu Kreuz trug die lateinischen Worte Jesus Nazarenus Rex Iudorum, was bedeutet Jesus von Nazareth, König der Judäa. Also Judäa hat nur einen geografischen Begriff. Also er kam von dem Teil Israels, das Judäa hieß. Es hat einen Bezug gehabt auf einen geografischen Teil. Heute das Wort Jude hat nicht nur mit Geografie zu tun, sondern auch mit Glauben. Denn wenn wir das Wort Jude gebrauchen, dann denken wir gleichzeitig an das Volk, geografisch Israel, aber wir denken auch gleichzeitig an den Glauben, den die Juden haben. Also so war es nicht. Die religiöse Sekte der sogenannten Pharisäer in Judäa zur Zeit Jesu gründete ihre religiösen Praktiken ausschließlich auf den Talmud. In Jesu Tagen war der Talmud für praktizierende Pharisäer die Magna Carta, die Unabhängigkeitsverklärung, die Verfassung und das Grundgesetz alles in einem. Der Talmud spielt heute die gleiche Rolle für diejenigen, die sich zum Judentum bekennen. Jetzt, der Talmud in seiner heutigen Form wurde erst eigentlich zusammengefasst von all diesen Schriften der Hebräer oder der Rabbis, ein paar hundert Jahre nach Christus. Aber vieles, von was die Schriftgelehrten lehrten, beruhte sich nicht auf das Wort Gottes, sondern auf was? Tradition. Und Jesus hat immer ihre Tradition getadelt. Er hat gesagt, ihr dient Gott was? Umsonst. Durch eure Tradition über das Wort Gottes zu stellen. Also hier war ein talmudischer Glaube und heute das Judentum ist völlig basiert auf den Talmud. Aber jetzt die Juden. Wer sind denn die? Jetzt, wenn das Volk wieder aufgerichtet werden muss, dann muss es ja das gleiche Volk sein, das damals gelebt hat, das zerstreut ist, das jetzt wieder versammelt wird. Aber nicht in diesem Fall. Denn die Juden, die heute da leben, haben mit den Judäern überhaupt gar nichts zu tun. Also dieses Volk, was da aufgerichtet ist, ist nicht das Volk der Judäer, nicht das ursprüngliche Volk, das die sogenannten Verheißungen hatten, sondern ein ganz anderes Volk. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Können wir schauen weiter. Rabbi Morris in Kerzer schrieb einen sehr aufschlussreichen und umfassenden Artikel mit dem Titel »Was ist ein Jude?«, der am 17. Juni 1972 als der Hauptthemen im Look Magazine abgedruckt wurde. In diesem Artikel bewertet Rabbi Kerzer die Bedeutung des Talmuds für das heutige Judentum. In der aufschlussreichen Abhandlung über dieses wichtige Thema durch den damals kompetentesten Expert schreibt Rabbi Morris N. Kerzer, der Talmud besteht aus 63 Büchern, gesetzlicher, ethischer und historischer Schriften der alten Rabbis. Er wurde 5 Jahrhunderte nach Jesu Geburt abgefasst, also zusammengesetzt von all diesen Traditionen, die schon zur Zeit Christi das Volk beherrschte. Er ist ein Kompendium von Gesetz und Überlieferung, also es ist eine Vermischung. Er ist das Grundgesetz der jüdischen Religion, jüdischen Gebote und das Lehrbuch für die Rabbinerausbildung. Also es geht um den Talmud. Er schreibt, seit der Geburt Jesu bis zu diesem Tag sind nicht solch bösartige und niederträchtige Verleumdungen und Blasphemien von Jesus Christen und dem christlichen Glauben von irgendjemand irgendwo irgendwann verfasst worden, wie sie zwischen den Buchdeckeln der berüchtigten 63 Bücher zu finden sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Talmud zum Teil gelesen habt. Aber wenn ihr liest, was der Talmud zu sagen hat über Jesus Christus, dann stehen euch die Haare zu Berge. Und ich kann es euch nicht erst sagen, denn ich will solche Worte in Gottes Haus nicht über meine Lippen nehmen. So schrecklich, wie ich es noch nie von einem Heiden und einem Atheisten gehört habe. Daraufhin zitiert er einige der schlimmsten Aussagen des Talmuds zu Fragen des Ethik, was man alles darf, wenn man ein Talmuder ist, wie man lügen kann, wie man betrügen kann, wie man, ich will nicht in die Details gehen, sie sind schlimm. Und das ist die Basis für die Religion. Jetzt über die Herkunft der gegenwärtigen Juden in Palästina gibt er an, dass sie aus Osteuropa stammen und keine Nachfahren der Judäa oder der verlorenen Stämme Israels sind. Es ist also keine Wiederherstellung der biblischen Bevölkerung. Es ist was ganz anderes. Es ist ein Counterfeit. Was ist das in Deutsch? Eine Fälschung, eine Täuschung. Denn sie sind Nachkommen der Khazaren. Jetzt können wir studieren das mal. Die sogenannten selbsternannten Juden in Osteuropa in der modernen Geschichte können auf keinen einzigen legitimen Vorfahren vorweisen, der zu biblischen Zeiten je auch nur einen Fuß auf palästinischen Boden gesetzt hat. Die Forschung hat zudem gezeigt, dass die sogenannten bzw. selbsternannten Juden in Osteuropa niemals Semiten waren. Keine Semiten sind noch je als Semiten betrachtet werden können, bei bestem Willen nicht. Welche geheimnisvolle, mysteriöse Macht ist in der Lage, seit unzähligen Generationen die Herkunft und die Geschichte der Khazaren und der Khazarenreiches aus den Geschichtsbüchern rauszuholen? Wer hat das je gelernt? An den Schulen. Hier ist ein ganzes Volk und jeder glaubt die Lüge und weiß nicht erst, wo sie herkommen. Da ist die Khazaren-Nation. Hier ist sie. Und es war ein Riesenland. Die Khazaren waren eine asiatische Nation laut jüdischer Enzyklopädie persischen Ursprungs, zu dem talmudischen Judentum konvertierten. Also sie wurden Talmud-Anhänger. Sie hatten ein großes Gebiet Osteuropas eingenommen, das später, 10 bis 13. Jahrhundert, wiederum von den Russen erobert wurde. Er schreibt, nach einer historischen Sitzung mit Vertretern der drei monotheistischen Religionen entschied König Bulan im 7. Jahrhundert gegen das Christentum und gegen Islam, denn beide existierten dann schon, und wählte als künftige Staatsreligion die Anbetungsform des damaligen Talmudismus, der heute als Judentum bekannt ist und praktiziert wird. Die Khazaren übernahmen das hebräische Alphabet und passten bestimmte Begriffe aus dem germanischen, slawischen und baltistischen Sprachen ihren Bedürfnissen an. Das Ergebnis war die sogenannte Jiddisch-Sprache. Und Jiddisch benutzt hebräische Buchstaben, ist aber nicht hebräisch. Ihr wollt also wissen, wo kommen denn alle die Russenjuden her? Wo kommen all die Ostjuden her? Wo kommen all die europäischen Juden her? Das sind die Nachahnen, die Ahnen dieser Khazarenvolkes. Und dieses Volk war in ganz Europa und in Russland und in Oststaaten überall verbreitet. Jetzt, dieses Volk muss von wo es ist, beseitigt werden und muss nach einem buchstäblichen neuen Staat Israel versetzt werden. Wie tut man das? Sehr interessant, hier ist Kardinal Kasper. Und er ist hier bei einem Rabbi und sie sind ganz stolz auf den Talmud. Ja, wenn du Christ bist, du Hirte der Ökumene, warum bist du dann so stolz auf den Talmud? Hä? Denn der Talmud zertrümmt und zertritt Jesus Christus überall. Und Busch, was machst du denn mit dem Talmud unter dem Arm? Gehen wir mal wieder zum Napoleon. Napoleon gründet die Bank von Frankreich, haben wir schon gesehen. Aber er gründet auch die französische Börse. Das ganze ökonomische, meine Güte. Das ganze System der modernen Ökonomie. Danke, Zunge. Beruht sich auf, was Napoleon eingeführt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jetzt habe ich nur eine Frage. Dieses ganze System, kommt es zum Bruch? Kracht es zusammen augenblicklich, ja oder nein? Es kracht zusammen. Die Deutschen klammern sich noch an eine Hoffnung. Uhu, wir haben ja noch Angela, die wird uns hier wohl durchziehen. Habt ihr gewusst, dass sie schon versprochen hat, dass wenn dieses neue Obersystem fragt, Deutschland, du hast 7 Tage, bezahl so viel Milliarden, oder? Dann muss sie es einfach tun, ob ihr wollt oder nicht. Habt ihr das gewusst? Lassen wir das mal da. Die ganze nationale Wirtschaft, alles kommt von Napoleon. Auf militärischem Gebiet war Napoleon Pionier, den sogenannten Prinzipien der Kriegsführung. Und alle modernen Armeen sind gegründet auf seinem System. Also die ganze moderne säkuläre Welt beruht auf dieser Ideologie. Der König des Südens hat angeblich diese Macht, die das Papsttum alleine hatte im Mittelalter, einfach nur weggeschoben. Und er hat eine Ideologie verbreitet und endgültig durch die Freimaurerlogen in dem ganzen neuen System kommt ein System zustande, wo ein ganzes Volk aus einem ganzen Kontinent entfernt wird und vertrieben wird in die ganze Welt und geherdet wird wie Schafe zu einem neuen Land, wo sie nicht erst alleine wohnen, sondern wo die Araber wohnen und sagen, hier ist euer Land. Wie macht man das? Und er gibt Freiheit an die Juden. Und als er stirbt, Preußen hob die liberalen Gesetze 1850 nach der Schlacht von Waterloo auf. Die schlimmsten Rückschläge müssten die Juden in den päpstlichen Staaten hinnehmen. Fast scheint es, als hätte Papst Pius sich an die jüdische Bevölkerung gerecht. Sie mussten alle gelbes Band tragen um den Arm zu diesen Zeiten und sagen, ich bin Jude. Erinnert das euch an irgendetwas? Ich frag mal nur. Etliche Jahre später erst gewährten einige europäische Länder den Juden Gleichstellung, darunter Holland, Schweden, Schweiz und in England. Das hat 5 Jahre gedauert, bis ein Jude, der gewählt war, Rothschild, endgültig seinen Sitz einnehmen konnte. Und dann kommt dieser Mann, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, und er hat auch gesagt, ihr werdet alle hier ein gelbes Tüchlein tragen. Und dann kommt ein Krieg und diese Ideologie scheint in den Sand zu verschwinden. Aber wann ist dieser Staat gegründet worden? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Juden, wo waren sie? Sie waren überall zusammengeherdet und jetzt hat man sie auf die Schiffe geladen. Und wo wollten sie hin? Sie wollten ein neues Leben. Nimm uns doch bitte nach Amerika. Nimm uns doch bitte nach England. Und was macht England? Eine Blockade. Ihr Juden auf euren Schiffen, ihr geht nirgends anders hin als da nach Palästina. Entweder ihr krepiert oder ihr geht dahin. Und ein ganzes Volk wird da versetzt. Und sie haben keine Volksidentität. Es waren viele Russen, es waren Bulgarier, es waren, was es auch immer war, Deutsche. Und überall werden sie rausgeherdet. Und die meisten gehen dahin, außer wenn sie vielleicht viel Geld hatten oder vielleicht mehr Verstand, sodass sie den Westen helfen konnten in ihren Ideologien. Und ein neuer Staat wird gegründet. Ist ja interessant. Naja, ich habe nicht die Zeit, um das alles zu erklären, wie man eine Volksidentität aufbaut. Wie Dayan mit einem schwarzen Auge Terrorist ist. Und als er fertig Terrorist war und alle gedacht haben, machst du ein wunderbarer Mann, da wird er Premier. Und so gehen wir durch die Geschichte, bis da eine Volksidentität ist und ein neuer Staat zugrunde kommt und die Welt denkt, das sind die Ahnen von der Zeit Jesu, das sind die alten Judäer. Nein, das sind Kasaren. Das ist ein neues Volk, was mit dem Biblischen gar nichts zu tun hat. Und viele aus den Völkern und Stammen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, die Bibel, die zunichte wurde, 3,5 Tage lang und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und auf der Erde wohnen werden sich über sich freuen und frohlocken. Das ist traditionell die französische Revolution, die Bibel. Endgültig haben wir nicht mehr diese Ideologie. Aber dann nach 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf die Füße. Und dann diese Beschreibung von diesem Erdbeben, dieser ideologischen Revolution. Und die Bibel, im Gegensatz zu dieser Weltideologie, kommt wieder auf die Beine. Jetzt, wer bringt sie denn wieder auf die Beine? Nicht die Protestanten, denn die hängen ja an der neuen Ideologie. Wer bringt denn die wieder auf die Beine? Hilf mir. Hallo? Ihr, die Einzigsten, die noch protestantische Lehre bringen, die Einzigsten, die sich berufen auf die Bibel und die Bibel allein, die Einzigsten mit nicht einem Fernrohr auf Israel gerichtet, um zu sehen, wann die Wiederkunft stattfindet. Wir schauen auch in eine ganz andere Richtung. Wir schauen nach Rom, wir schauen auf Malzeichen des Tieres. Wann kommt das? Wann wird dieser König hier sich aufrichten und sagen, ich bin Gott, ich sag euch, wie es lang geht? In Deutschland spielt da eine große Rolle, denn euer Obergericht hat sich schon entschlossen für die Ideologie dieses Königs des Nordens. Wir sind in ganz ernsten Zeiten, während der Feind seine Streitkräfte für den letzten Angriff mustert, richtet Gott das Heiligtum seiner Wahrheit auf. Diese zwei Mächte rüsten gleichzeitig auf. Es kommen zwei Ideologien jetzt aufeinander gestoßen. Eine überwältigende Weltideologie unter der Macht und Führung des Königs des Nordens und eine winzig weltweit verbreitete Gruppe, die sagt, die Bibel allein, wir glauben an die Gebote Gottes, und wir halten uns an Jesus Christus. Ich habe schlechte Informationen für euch. Er wird so wütend darüber, dass er seine Ideologie in Sion hineinzuzwingen versucht. Als Christus zum ersten Mal kam, gründete er seine Gemeinde, den geistlichen Tempel, auf dem neuen Eckstein. Und die Trennwand zwischen Juden und Heiden wurden niedergerissen. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen. Das so heißt diese Serie. So sieht ihr die Mauer, die zerrissen ist. Wer hat die Aufgabe, das wieder aufzurichten? Sodass den Überrest Edoms in Besitz nehmen und werden und alle Heidenvölker, über den mein Name ausgerufen wird. Es ist nur eine Gemeinschaft, die die Drei-Engel-Botschaft predigt zu jedem Volk und jedem Land und jeder Sprache. Apostelgeschichte 15, Vers 13 und 18 kommt Jakobus und er nimmt dieses Wort und er sagt, das war die Prophezeiung, dass das Heidentum die Wahrheit annehmen würde. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat und aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und in der Endzeit muss das wieder passieren. Wesleys Kommentar zur Apostelgeschichte 15,16 ist, danach, nach dem Ende des jüdischen Heilszeitalters, ich will die zerfallene Hütte wieder auf Davids wieder aufbauen, indem aus seinem Samen der Christus hervorgeht, der auf den Ruinen seines gefallenen Heiligtums ein geistliches und ewiges Königreich aufrichten will. Amos 9, Vers 11. Wer steht noch für diese biblischen Wahrheiten? Es sollte also eine zweite Sammlung geben, nach den 1260 Jahren, denn diese zwei müssen ja wieder aufstehen, das Alte und das Neue Testament, und müssen wieder miteinander verkündigt werden. Gesetz und Propheten. Wir waren in Sacktuch. Wer verkündigt das? Paralleltext Daniel 11. Jesaja 11, Vers 11 bis 16, und es wird geschehen an jedem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und den Überrest seines Volkes, der übrigen Bebliebenen ist, loskaufen aus Assyrien, aus Ägypten, aus Patros, aus Kusch, Elam, loskaufen. Und wer ist sein Mittel, um sie loszukaufen? Hilf mir. Wir sind die Einzigen, die gegen diese Ideologie stehen können. Dann wird der Herr die Meereszunge Ägyptens spalten und er wird seine Hand über den Strom schwingen mit der Gewalt seines Hauches und in sieben Bäche zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Er hat sein buchstäbliches Volk aus Ägypten geholt. Er hat das Meer geteilt. Sie sind durchgegangen. Und im geistlichen Sinne wird das Gleiche passieren. Er wird sein geistliches Israel aus Babylon herausholen. Und er wird den geistlichen See teilen. Und sie werden hindurchgehen. Und sie werden bei Kadesh Barnea werden sie lagern. Und sie werden das Land einnehmen. Dieses Königreich Gottes werden sie erben. Ein buchstäbliches gegenüber ein geistliches. Wie raffiniert, dass Satan einen Typus und einen Antitypus gleichstellt. Beide buchstäblich. Das ist ja nicht biblisch. Der Antitypus muss immer größer sein als der Typus. Der Typus ist lokal, der Antitypus ist universal. Wenn Erlösung nur um das kleine Ländchen Israel ginge, dann hätte die Welt was zu meckern. Und die, die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauer früher Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Hier ist eine Ideologie und diese Ideologie steht im Gegensatz zu einer König des Nordens Ideologie. Gerüchte aus dem Osten und aus dem Norden werden ihn zum Zorn bringen. Louis F. Ware stellt fest, Jesus herrscht jetzt, die Weissagungen über sein Gnadensreich erfüllen sich jetzt. Darüber predigten die Apostel so begeistert, nachdem der Heilige Geist herabgekommen war. Die Erkenntnis, dass die Prophezeiungen über Gottes Reich sich in der Gemeinde verwirklichten und nicht da irgendwo in einer Wüste, gab ihrer Verkündigung Vollmacht, gab und beschwor den Zorn der Juden herauf, was nach Meinung der Juden gänzlich zukünftig war und sich wörtlich im nationalen Israel erfüllen sollte, erfüllte sich laut den Aposteln durch das Werk des Evangeliumsverkündigung. Heute ist das Christentum in seinem prophetischen Verständnis so weit in die Irre gegangen, dass es jene Prophezeiungen genauso interpretiert wie die Juden als wörtliche Erfüllung an den Juden in Palästina. Nicht biblisch. Und wir haben die Aufgabe, um die Menschen zu warnen. Wenn Gottes Volk, wie die ersten Jünger Gott, durch Gebet und Studium innig sucht und der Heilige Geist völliger auf sie ausgegossen wird, werden sie wie die Jünger die geistliche Deutung der Weissagungen betonen und allgemein so gerne buchstäblich auf Palästina abgewandt werden. Und wie es damals die Juden verärgerte, wird diese Verkündigung in der Vollmacht des Heiligen Geistes auch heute Widerstand hervorrufen. Das ist nicht populär, was hier gesagt wird. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Er wird durch militärische Ökonomie alle Mächte wird er zur Verfügung haben. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Und er wird seine Hand an die Länder legen und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Seine Ideologie wird herrschen und er wird die Schätze Gold und Silber an sich reißen. Also diese Ideologie, diese Weltanschauung des Südkönigs wird also von einem massiven letzten Ansturm des Nordkönigs überwältigt und inmitten von Kriegswirren und ökonomischen Chaos mit einer Angsttaktik arbeitet, durch die von ihm geschmiedete Militärbündnisse zwingt der Nordkönig die Welt, eine einheitlich von ihm selbst diktierte Moral auf. Dabei sind sogar die Auserwählten gefährdet. So, das habe ich nicht zitiert, das habe ich selber geschrieben. Lukas 21, Vers 26 sagt, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Also wenn die Kräfte des Himmels in Wanken kommen, dann ist das doch ein geistlicher Krieg, oder nicht? Es ist ein ideologischer Krieg zwischen einer biblischen Anschauung und einer König des Nordens Anschauung. Faszinierend, was wir lesen im Geist der Weissagung. Ich staune immer über diese Aussagen. Die Welt ist von Kriegsgeist erregt. Die Prophezeiungen in Daniel 11 haben sich fast vollständig erfüllt. Das ist nicht so lange her, ne? Wie weit sind wir dann jetzt? Jetzt lesen wir mal hier. Testimonies Volume 1. Ich sah die Bewohner der Erde in großer Verwirrung, Krieg, Blutvergießen, Entbehrung, bittere Not, Hunger, Seuchen waren an der Tagesordnung. Dann schien es eine kurze Friedenszeit zu geben. Ich denke, die ist vorbei. Diese kurze Friedenszeit war vom Ende der Weltkriege bis so eine kurze Zeit her. Und was passierte dann? Doch erneut sah ich die Bewohner der Erde und wieder herrschte ein großes Durcheinander, Unruhen. Ich komme jetzt gerade bei uns aus Südafrika, wo wenn ein Lastwagen was abliefern wird, dann wird nicht nur der Lastwagen verbrannt, sondern der Fahrer wird auch gleich ermordet. Wo die Polizei 34 Leute abknallt und die Welt sagt fast gar nichts. Schrecklich. Unruhen, Kriege, Blutvergießen, Hunger, Seuchen, Wüteten. Was ist das Wort da? Überall. Andere Völker waren in Krieg und Aufstände verwickelt. Andere Völker. Die Kriege verursachten Hungersnöte, Mangel, Blutvergießen führten zu Seuchen. Da vergingen die Menschen vor Furcht und in der Erwartung der Dinge, die kommen sollten über die ganze Erde. Wir sind jetzt hier. Wir sind in den letzten Augenblicken der Menschengeschichte. In den Kirchen der Welt herrscht geistliche Finsternis. Unkenntnis der göttlichen Dinge hat den Blick für Gott und die Wahrheit verdunkelt. Die Kräfte des Bösen nehmen an Macht zu. Satan gaukelt seinen Mitarbeitern vor, er würde ein Werk vollbringen, das die ganze Welt bezaubernd wird. Während die Gemeinde da und dort untätig ist, wirken Satan und seine Scharen mit höchster Tatkraft. Er ist beschäftigt und wir spielen Kirche? Die etablierten Christenkirchen bekehren die Welt nicht, denn sie sind selbst durch Selbstsucht und Stolz verdorben. Und sie haben die Ideologie geschluckt und müssen erst die umwandelnde Macht Gottes in ihren Reihen erfahren, ehe sie andere zu einem reineren und höheren Lebensweise führen können. Wie in alten Zeiten werden auch heutzutage die lebenswichtigen Wahrheiten des Wortes Gottes durch menschliche Theorien und Spekulationen verdrängt. Die Bibel, Theorien, Spekulationen gibt's. Die Bibel nicht ungeschränkt als Gottes inspiriertes Wort, wird es nicht angesehen. Oh, das ist verkehrt und dies ist verkehrt und jenes ist verkehrt. Wo ist das Volk, was aufsteht und sagt, hier geht's lang? Die Welt ist vom Kriegsgeist erregt. Die Prophezeiungen in Daniel 11 haben sich fast vollständig erfüllt. Siehe, der Herr macht das Land leer und wüst und wirft um, das darin ist und zerstreut seine Einwohner, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und lassen fahren den ewigen Bund. Wir sind jetzt da. Diese Gesetze werden in der ganzen Welt jetzt vorgeschrieben. Der europäische Staat versucht, Sonntagsgesetze einzuführen und die Richtlinien für Staaten, die in der Ökonomie zugrunde gehen, sind so geschrieben, dass wenn sie Geld empfangen, dann müssen sie 6 Tage in der Woche arbeiten, aber am Sabbat von ihrer Wahl, nicht den biblischen, müssen sie ruhen. Wo sind wir dann? Wo sind wir dann? Und was sagen die Gewerkschaften? Die sagen, ja, wir machen ein Bündnis mit dem Papst. Die Zeit ist hier. George Weigel. Wisst ihr, wer George Weigel ist? George Weigel ist eins der wichtigsten Persönlichkeiten, die es augenblicklich hier gibt. Und dieser Mann ist ein Amerikaner, aber augenblicklich ist er zuständig als Berater für Papst Benedikt. Was schreibt er? Er schreibt hier against the grain, gegen den Strich. Herkömmlicher Weisheit geht der New York Times Bestseller-Autor George Weigel mit seiner beeindruckenden Darstellung, wie katholische Soziallehre Licht auf die drängende Fragen von Frieden, das Problem des Pluralismus, die Definition der Menschenrechte und der Verteidigung der Freiheit wirft. In diesem bedeutenden Beitrag bietet einer der prominentesten Denker Amerikas eine detaillierte Analyse der Grundlagen einer freien Gesellschaft und ein mächtiges Plädoyer für die Rolle der moralischen Vernunft, um die Bedrohung menschlicher Würde durch sorglosen Nihilismus, Dschihad, Gewalt und die schöne neue Welt maßgeschneiderter Männer und Frauen zu begegnen. Er sagt, wir brauchen päpstliche Moralität, um die Probleme der Welt zu überwinden. Noch ein Buch, Parallel Empires, Vatican and the United States. Da ist das Buch. Die faszinierende und hochrelevante Geschichte der turbulenten Beziehung zwischen Vereinigten Staaten und dem Heiligen Stuhl, erzählt und analysiert von diesem Journalisten. Und hier sagt er, das eine ist die politische säkuläre Macht, die sich verbindet mit der päpstlichen Macht. Hey, das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Sagt hier, ausgehend von den ersten diplomatischen Ansätzen gegenüber den Vereinigten Staaten, Franco, 200-jährige Geschichte von Bündnissen und so weiter, Kennedy und so weiter, antikommunistische Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und dem Heiligen Stuhl, kalten Kriege und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, Parallel Empires lässt keinen Zweifel an der Bedeutsamkeit der Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Großmächten, eine säkularen und einer moralischen für unsere Geschichte und die Welt von heute. Die Ideologie des Südens, nämlich die säkuläre, wird überwältigt durch die Ideologie des Königs des Nordens. Dieser Schub, den der König des Nordens am Ende empfing, der wird jetzt umgesetzt. Und das Militär, schaut mal nur, was die Militäre machen. Schaut mal, wie die Flugzeuge fliegen. Schaut mal, wo die Bomben fallen. Und schaut mal, wie die Ökonomie, die Schiffe gebraucht werden, um eine Ideologie zustande zu bringen. Aber Gerüchte von Osten und Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Er hasst die Wahrheit. Er hasst die Drei-Engel-Botschaft, die seine falsche Ideologie ans Licht bringt. Und sie kann nicht bestehen mit der Leuchte der Bibel auf sie. Er wird versuchen, hier in dem Heiligen Berg seine Ideologie hereinzubringen. Und ich bin befürchtet, viele. Und in den nächsten Vorträgen werden wir genau sehen, wie er es macht, wie er die Ökonomie beherrscht, wie er die Theologie beherrscht, wie er die Ideologie beherrscht, wie er die Gedankengüter ändert. Wir werden es genau betrachten. Und ich bin so unartig, ich werde es sogar in dem Heiligen Berg besprechen. Warum nicht? Die Bibel sagt es, die Bibel muss doch wahr sein, oder? Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und die Gläubigen, sagt Offenbarung 17, wenn der Herr kommt. Denn der Lammeskrieg kommt. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Die biblische Ideologie wird siegen. Und niemand wird ihm helfen. Denn Gott hat ihn ins Herz gegeben, seine Ansicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis das Wort Gottes erfüllt wird. Wir können es nicht ändern. Die Welt wird ihre Macht dem päpstlichen System geben, denn sie haben die gleiche Ansicht. Die Ideologie steht im Gegensatz zu der biblischen Ideologie. Ein letztes kleines Beispiel. Ich weiß, der Tag war lang. Aber atme noch mal auf. 4. Mose 24, 14 bis 25. Und nun siehe, da ich zu meinem Volk ziehe, so komm, ich will dir sagen, was du dieses Volk, deinem Volk in den letzten Tagen tun wirst. In den letzten Tagen tun wirst. Bileams Weissagung. Und sehe ihn aber jetzt noch nicht, ich schaue ihn aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Edom wird ein Besitz und Seir zum Eigentum seiner Feinde werden. Israel wird Mächtiges tun. Von Jakob wird ausgehen, die herrschen wird. Und er wird umbringen, was von der Stadt übrig ist. Und als er Amalek sah, begann er in seinem Spruch und sprach, Amalek ist der Erste der Heiden, aber zuletzt wird er untergehen. Wer siegt in diesem Streit? In den letzten Tagen. Gottes Volk. 4. Mose, und als er die Keniter sah, und er geht durch sie alle durch, und er sagt, das Volk Gottes wird siegen. Aber dann hatte Bileam einen Plan. Bileam hatte einen Plan. Er hat gesagt, weißt du, König, wenn wir dieses Volk Gottes doch nur verführen können mit Frauen, schöne ammonitische Frauen und herrliche moabitische Frauen mit schönen kurzen Röckchen, weißt du was? Dann können wir vielleicht noch gewinnen. Und sie haben es gemacht. Und fast wäre Israel zugrunde gegangen. Und wenn Gott sie nicht gesichtet hätte, das ist das Tragische. Wenn er sie nicht gesichtet hätte und Tausende der Tausende in Israel ausgerottet gewesen wären sie nicht reingegangen in das heilige Land. Sie hätten es nie geerbt. Also wir müssen aufpassen für diesen letzten Schachzug am Ende der Zeit, wo die schönen Schwesterkirchen mit ihren schönen kurzen Röckchen in ihren ökumenischen Tanz Gottes Volk verblinden. Ich sage immer, wenn man in das Bett klettert mit einer Schlange, dann muss man nicht staunen, wenn man einen Biss abkriegt. Und das kann hier passieren. Er hat sie in die Irre geführt. Er kehrte sofort um nach Moab und unterbreitete dem König seine Pläne. Die Moabiter waren jetzt selbst davon überzeugt, dass die Israeliten unter Gottes Schutz stehen würden, solange sie ihm treu blieben. Bileams Absicht war, sie von Gott zu trennen und zu Abgötterei zu verführen, wenn man sie dazu bringen könnte, den ausschweifenden Dienst für Baal und Astarte mitzumachen, würde ihr allmächtiger Beschützer sich gegen sie stellen. Komm, wir bringen diese Ideologie in die Gemeinde. Komm, wir tanzen und singen und bitten Baal an. Der ist taub, habt ihr gewusst? Vielleicht ist er irgendwo auf Ferien, vielleicht sitzt er auf dem Klo. So sagt die Bibel. Der kann gar nichts hören. Obwohl die Bosheit ein nie gekanntes Ausmaß erreicht, rufen viele angebliche Prediger das Evangelium. Es ist Friede, es hat keine Gefahr. Aber Gottes treue Boten sollen ihre Arbeit unbeirrt fortsetzen. Angetan mit der Rüstung des Himmels sollen sie furchtlos und siegreich voranschreiten und den Kampf erst beenden, wenn jede Seele in ihrem Wirkungskreis die Botschaft der Wahrheit für diese Zeit gehört hat. Wir müssen uns nicht verführen lassen. Der König des Nordens wird sein Zelt aufstellen wollen in unserer Gemeinschaft. Wir dürfen nicht uns davon in die Irre führen lassen. Wir müssen einfach weitermachen. Wie sagt sie? Set your face like flint, wie ein Stein, und geh weiter. Und er führt mich zum Tor, das nach Osten liegt. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her. Wovor hat er Angst, der König des Nordens? Für diese Botschaft. Christus kommt wieder. Er kommt aus dem Osten und er wird euch vernichten. Und viele werden diese Botschaft akzeptieren und sich zu dem Volk Gottes stellen, das die Wahrheit glaubt. Ezekiel sagt, ein Sturmwind kam von Norden her, denn Gottes Thron ist im Norden. Er will ja König des Nordens sein. Er will ja behaupten, sein Licht steht im Osten. Er kriegt die Prügel aus dem Osten und der Thron kommt aus dem Norden. Schon erhebt sich die Freude der ganzen Erde, der Berg Sion, auf der Seite des Nordens, die Stadt des großen Königs. Steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babels. Setze dich auf die Erde ohne Thron, du Tochter der Chaldäer. Sie wird nicht siegen. Gottes Wort sagt, Gott wird siegen. Und Gottes Wort ist so genau, so unglaublich beschreibend von was die Geschehen in der Welt heutzutage sind, dass Satan nicht imstande war, dieses Wort zu vereiteln oder zu vernichten oder zu entfernen, beweist, dass Gott in Kontrolle ist. Demnach wird dir beides begegnen in einem Augenblick und an einem Tag wirst du die Kinder verlieren und du wirst Witwe werden und du wirst vernichtet. Siehe, sie sind geworden wie Stoppel, die das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seelen nicht vor der Gewalt der Flammen erretten. Du hast Handel getrieben. Du denkst, mit deiner Ökonomie kannst du die Welt beherrschen. Und keiner hilft dir. Keiner. Denn letztendlich werden sogar die Könige der Welt sie hassen. Und Christus wird kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und das Volk Gottes wird siegen. Das ist die Botschaft von Daniel 11. Und wir sind gewarnt vor diesen Ideologien. Und in den nächsten Vorträgen werden wir uns ein paar von diesen Ideologien anschauen. Und wir werden sehen, wie der König des Nordens versucht, um alles an sich zu greifen. Und möge Gott uns hüten, dass wir stehen bleiben in dieser Zeit. Denn wenn er nicht für uns ist, wer wird denn sonst für uns sein? Kommen wir beten. Unser Vater im Himmel, welch ein Kampf, welch ein ideologischer Kampf und ein kleines zerstreutes Völkchen, das noch gerüttelt und geschüttelt werden muss, um all die falschen Ideologien aus seinen Reihen zu beseitigen. Wie soll dieses kleine Volk stehen, wenn der mächtige Michael nicht an seiner Seite steht, der Fürst, der für das Volk steht. Hilf, dass wir uns an dich klammern und dass wir an deine Botschaft nicht nur festhalten, sondern sie auch verkündigen. Denn bald kommst du mit den Wolken des Himmels und die Gelegenheit, um diese letzte Warnung zu bringen, wird vorbei sein. Gib deinem Volk Flügel, o Herr, gib ihnen Flügel in Jesu Namen. Amen.